Es ist Dezember 2025 und zu Gast im Filmstudio der Tonight Show von Jimmy Fallon ist die New Yorker Ikone Fran Lebowitz. Lässig wie immer, in Jackett, Jeans und Cowboystiefeln, erzählt sie mal wieder, dass sie weder Laptop noch Handy besitzt. Aus Prinzip. Dieses Rumgewedel mit den Geräten ist doch nichts. Erst neulich habe ihr ein sehr junger Mann auf der Straße sein Handy ins Gesicht gehalten und aufgeregt auf den Bildschirm gezeigt. Dort zu sehen war ein Bild von Fran Lebowitz. Von der jungen Lebowitz wohlgemerkt, ungefähr 24 Jahre alt. Heute ist sie 75, das Bild muss also vor gut 50 Jahren entstanden sein. Is that you? Will der junge Mann wissen. No, antwortet Lebowitz. That was me. This. Und hier zeigt sie auf sich. This is me. Um den entsetzt reinblickenden jungen Mann gänzlich zu verwirren, setzt sie noch eins drauf. You know, this will happen to you too. Jimmy Fallon und das Publikum im Studio lachen begeistert auf. Aber Lebowitz wäre nicht Lebowitz, wenn sie dieser Anekdote nicht noch irgendeine Weisheit abgewinnen würde. You don't have that many choices in life, fasst sie zusammen. There's only three ways to look. Young, old or surgical. Ich glaube, das hat mal gestimmt. Wenn man sich daran erinnert, wie Schönheits-OPs, insbesondere Facelifts, früher aussahen. Diese unnatürlich straff gespannte Haut, vielleicht ohne Falten, dafür aber merkwürdig verzerrt, dann war das wirklich eine Kategorie für sich. Doch inzwischen sind Facelifts so gut geworden, dass man schon Vorher-Nachher-Bilder wirklich vergleichen und studieren muss, um sich sicher zu sein, dass hier wirklich was gemacht wurde. Diese Frage, hat sie nun oder hat sie nicht, kann schon mal das Internet in Atem halten, mit ausführlichen Fotoanalysen, sowohl von Laien als auch von kosmetischen Chirurgen, wie das gerade der 37-jährigen Schauspielerin Emma Stone passiert ist. Nachdem ein Bild von ihr aufgetaucht war, auf dem sie einfach unheimlich glatt aussieht. Hat sie nun oder hat sie nicht? Man kann es wirklich kaum sagen. Die ist sehr gut gemacht, heißt es dann. Wobei gut gemacht bedeutet, nicht feststellbar. Man kann das verräterische Detail nicht finden. Keine Narbe, keine verzerrten Proportionen. Die neuen Facelifts sind quasi unsichtbar. Und trotzdem gibt es einen Look. Man sieht es eben doch. Bridget Reed, die für das New York Magazine eine lange Reportage über diese jüngste Entwicklung hin zum Deep Plane Facelift geschrieben hat, beschreibt das so. There is a look. Even though the whole undetectable thing implies there's no look. But there is a look. And the look is health. You look like you were born with better DNA than other people. Ein Facelift sei dann erfolgreich, bestätigt einer der interviewten kosmetischen Chirurgen in der Reportage. Ein Facelift sei dann erfolgreich, wenn sich jeder frage, warum die Person so viel besser altere als man selbst. Als sei der letzte Gleichmacher, das Altern, eben doch nicht gerecht verteilt. Und zwar nicht, weil sich einige einfach besser instand halten als andere, sondern weil sie bessere Startbedingungen haben. Und zwar qua Geburt. You want to look genetically dominant to other people, sagt der Chirurg. Und ein anderer bestätigt, we treat genetics, not age. Was natürlich nicht stimmt. Kein Facelift, egal wie deep, dringt bis zur DNA vor. Der Look ist eben doch nur ein Look. Wir haben es also hier mit einem sozialen Distinktionsmerkmal zu tun. Wie wird quasi finanzielles Kapital in physisches Kapital und dann in soziales Kapital transformiert? We're living now in this dystopian future where you can just tell someone's social caste by looking at their face, schreibt Bridget Reed. Und als ich neulich in einer Bahnhofsbuchhandlung auch noch eine neue Publikation entdeckte, die Health and Wealth heißt, dachte ich, okay. Jetzt ist es also soweit. Und tatsächlich rühmen sich die Herausgeberinnen von Health and Wealth im Editorial damit, das erste Magazin zu sein, das Wohlhaben und Wohlbefinden zusammendenkt. Dass es neben Young, Old and Surgical einen neuen Look gibt, zeigt sich auch am Make-up. Während früher Make-up eher einen matten, abgetönten Look erzeugen wollte, mit versiegelten Poren, als hätte niemals eine einzige Schweißperle auf dieser Stirn geglänzt, sehen heute die perfekt geschminkten Gesichter so aus, als hätten sie gerade alles in der Sauna ausgeschwitzt. Offenporig, schimmernd und entschlackt. Als hätte man sich gerade ein Wochenende lang in einem Spa-Urlaub tiefengereinigt. Und hier fing mein Interesse für Gesichter und Gesichtspraktiken auch eigentlich an. Wie so oft kam der Anstoß nämlich aus unmittelbarer Nähe. Alles begann damit, dass eine Freundin mir gestand, dass sie seit neuestem manchmal zur Gesichtsbehandlung bei einer Kosmetikerin geht. Eine ganz harmlose Behandlung sei das eigentlich. Ein paar Masken und Wässerchen, ein bisschen Dampf, beruhigende Musik und eine Massage. Eigentlich sogar ein bisschen zu viel Tamtam für ihren Geschmack. Und man sieht danach auch nicht wirklich einen Unterschied. Teuer ist es auch. Warum sie dann hingeht? Wenn sie ehrlich sei, vor allem wegen eines Worts. Denn als die Kosmetikerin bei der ersten Behandlung sagte, und jetzt beginnen wir mit der Ausreinigung, da jauchzte irgendwas in ihr auf, obwohl sie nicht einmal wusste, was gemeint war. Was soll schon gemeint sein? Irgendeine Porenreinigung eben, aber das war nebensächlich. Und hier horche ich natürlich auf. Denn wenn ein Wort überdeterminiert und libidinös besetzt ist, also wenn hier verschiedene Bedeutungen in einem Affekt zusammenlaufen, dann sind wir im Bereich der Psychoanalyse. Und dass der Signifikant rein an dieser Stelle auftaucht, zeigt natürlich in eine ähnliche Richtung wie der Kommentar über die bessere DNA der neuen Gesichter. Irgendwas riecht hier stark nach Eugenik und Reinheitskult und irgendwie auch nach Sexualmoral. Allerdings interessanterweise nicht in Form eines Sittengesetzes oder Verbots, sondern libidinös besetzt. Was ist hier also los? Der Text, der sich bei dem Thema Gesicht förmlich aufdrängt, ist das 7. Kapitel oder Plateau der 1000 Plateaus von Gilles Deleuze und Félix Guattari. Überschrift: Das Jahr Null, die Erschaffung des Gesichts. Aus diesem Plateau wird oft zitiert, denn obwohl das Buch bereits 1980 erschienen ist, liest sich dieses Kapitel immer noch wie eine sehr aktuelle Kritik der digitalen Zurichtung, der Zurichtung des Individuums auf ein Datenbündel. Das Gesicht wird hier zur auslesbaren Oberfläche, zur Norm oder Matrix, die es erlaubt, uns anhand binärer Standards zu vermessen, zu überwachen, einzusortieren oder auszuschließen. Wir werden nicht einfach als Menschen in die Welt geboren, sondern als Individuen mit bestimmten Qualitäten. Mann oder Frau, alt oder jung, weiß oder schwarz, etc. Ich will den Fokus innerhalb des Texts für meine Zwecke allerdings ein wenig verschieben oder ergänzen, da mich, wie gesagt, die psychoanalytische Linie mindestens genauso interessiert. Dass Menschen sich einer kosmetischen Behandlung unterziehen, weil sie sich einer ästhetischen Norm annähern wollen, das finde ich erstmal nicht überraschend. Dass Menschen zur Gesichtsbehandlung gehen, weil sie auf das Wort Ausreinigung stehen, schon. Irgendwo müssen sich diese beiden Motive allerdings kreuzen. Und die Schnittstelle ist hier das Gesicht. Da will ich also irgendwie hin. Dazu muss ich das Plateau allerdings nochmal von vorne lesen und dann nochmal eine zweite Runde drehen. Also los. Zunächst ist wichtig, dass das Gesicht für Deleuze und Guattari nicht Teil des Körpers ist. Der Kopf ist Teil des Körpers, aber nicht das Gesicht. Das Gesicht ist kein Volumen, sondern eine Oberfläche, eine Leinwand, von der wir etwas ablesen können. Ich stelle mir das vor wie bei Rorschach, dem Helden oder eigentlich ja Anti-Helden aus der Comicserie The Watchmen. Rorschach verschleiert seine bürgerliche Identität in der Öffentlichkeit, indem er sich ein weißes Tuch um den Kopf bindet, auf dem sich dort, wo normalerweise Mund, Nase und Augen zu sehen sind, schwarze Kleckse formieren. Wie bei einem animierten Rorschach-Test. Und daher natürlich auch der Name. Sein Gesicht wird also von einer Maske verdeckt. Mit Deleuze und Guattari könnte man das jetzt zuspitzen und sagen, hinter dem Tuch als Maske gibt es gar kein Gesicht. Oder noch besser, wir haben alle so ein Tuch als Gesicht. Denn wenn wir jemanden ins Gesicht schauen, sehen wir keine Fleischlandschaft, sondern eine Fläche, von der wir etwas ablesen können. Wie meint er das wohl, fragen wir uns dann. Oder warum schaut sie so grimmig? Oder andersrum, oh nein, werde ich etwa gerade rot? Woran machen wir die Bedeutung eigentlich fest? Nur an der Physis? Wenn jemand die Augenbrauen zusammenzieht, bedeutet das Ärger. Manchmal zieht man aber auch die Augenbrauen zusammen, weil einen die Sonne blendet. Die Bedeutung ist also kontextabhängig. Der Signifikant hat kein fixes Signifikat. Das heißt, wir lesen Bedeutung nicht einfach von Gesichtern ab, wir interpretieren. Eigentlich lesen wir also Bedeutung in das Gesicht hinein, so wie wir etwas in einen Rorschach-Test hineinlesen. Deleuze und Guattari würden sagen, weil beide von vornherein als Bedeutungsträger gerahmt sind und wir dadurch aufgefordert sind, zu interpretieren. Diese semantische Rahmung ist wichtig. Denn in die Kaffeeflecken auf dem Boden meiner Kaffeetasse lese ich ja erstmal auch nichts hinein. Bis mir vielleicht jemand erzählt, dass ich darin meine Zukunft abbilden könnte, also einen semantischen Raum aufmacht. Etwas zugespitzt formuliert, das Gesicht ist in gewisser Weise Kaffeesatzleserei. Wir blicken auf eine Fleischlandschaft, als sei es ein Rorschach-Test. Wenn wir in ein Gesicht schauen, zum Beispiel in ein Gesicht mit gerunzelter Stirn, dann machen wir also zwei Annahmen. Erstens, das Stirnrunzeln ist nicht nur eine Falte im Fleisch, sondern es bedeutet etwas. Und zweitens, da ist doch jemand. Ein Bewusstsein, das einen inneren Zustand ausdrückt, in dem es sein Fleisch in Falten legt. Die erste Annahme bezieht sich auf das, was Deleuze und Guattari die weiße Wand nennen. Wir schauen auf das Gesicht wie auf eine Leinwand der Signifikanz. Alles, was sich hier abspielt, bedeutet etwas. Die zweite Annahme bezieht sich auf das, was sie das schwarze Loch nennen. Das schwarze Loch der Subjektivität. Wir unterstellen ein Subjekt. Wir schauen jemanden in die Augen und sind uns sicher, dass dort im Dunklen ein Bewusstsein sitzt. Und erst durch diese Beziehung auf den anderen werden wir selber jemand. Das schwarze Loch ist also nicht nur die Bedingung der Subjektivität des anderen, sondern auch unserer eigenen. Das Bewusstsein des anderen ist der Fluchtpunkt des eigenen Bewusstseins. Wir können also nur ich sagen, weil wir auch du sagen können, weil da jemand ist, für den wir jemand sind. Mit Deleuze und Guattari, weil da jemand ist, in dessen Augen wir uns spiegeln. Weiße Wand, schwarzes Loch, das Gesicht ist diese Schnittstelle von Signifikanz und Subjektivität. Von zwei Semiotiken also, die sich hier mischen und gegenseitig bedingen. Dass wir uns auf individuelle Gesichter auf diese Weise beziehen, ist, glaube ich, ziemlich eingängig. Aber Deleuze und Guattari ziehen im nächsten Schritt den Rahmen viel, viel größer. Das konkrete Gesicht meines Gegenübers, das ich auf Bedeutung ablese, ist für sie nur ein materialisierter Effekt des abstrakten Systems weiße Wand, schwarzes Loch. Überall dort, wo Signifikanz und Subjektivität auf diese Weise ineinandergreifen, haben wir es mit dem Gesicht zu tun. Nicht unbedingt mit einem konkreten, materiellen Gesicht, aber mit dem Gesicht als Gesichthaftigkeit. Also immer dort, wo wir uns interpretierend auf eine lesbare Welt beziehen, deren Zeichen nicht nur aufeinander verweisen, sondern in einer Sammelstelle zusammenlaufen. Und diese Sammelstelle kann Gott sein oder der Staatsapparat oder ein Zentralcomputer, aber eben auch mein eigenes Bewusstsein oder das meines Gegenübers. Wenn Fran Lebowitz dem jungen Mann, der ihr seinen Screen ins Gesicht hält, erklärt, das Gesicht darauf sei nicht sie und ihn zwingt, in ihr gegenwärtiges Gesicht zu schauen, worauf sich wiederum sein eigenes Gesicht erschrocken verzieht, dann haben wir es mit einem kleinen Drama auf den verschiedenen Ebenen der Gesichthaftigkeit zu tun. Es tauchen konkrete Gesichter auf, die aber wiederum zum Schauplatz des Gesichts als abstraktes binäres System werden. Das Gesicht der jungen Lebowitz zeigt auf das Gesicht der alten Lebowitz. Und durch diese Zeichenrelation einerseits und die Konstante der Person Lebowitz andererseits entsteht die binäre Unterscheidung jung und alt. Denn wenn man jedes Gesicht immer nur als das betrachten würde, was sich einem unmittelbar präsentiert und nicht daraufhin, was es repräsentiert, dann würde die Unterscheidung alt oder jung ja gar keinen Sinn machen, weil diese Unterscheidung nur als binäre Relation funktioniert. Es gibt die alte Lebowitz nur, weil es die junge Lebowitz gab. That was me. Oder aber als Relation zwischen der alten Lebowitz und dem jungen Mann. This will happen to you too. Me and you, ich und du, sind hier die schwarzen Löcher der Subjektivität, in denen diese Zeichenketten zusammenlaufen. Ein anderes schönes Beispiel für das System weiße Wand, schwarzes Loch ist natürlich auch das Smartphone selbst. Das schwarze Loch des Displays kann jeden Moment aufleuchten und zur weißen Wand der Information werden. Dass Signifikanz und Subjektivität sich hier kreuzen, merkt man daran, dass dieses schwarze Loch eine Sogwirkung hat, dass es uns in die weiße Wand oder zur weißen Wand zieht. Wie viele Leute beklagen sich nicht darüber, dass sie immer wieder ihr Telefon in der Hand halten, ohne dass sie bewusst die Entscheidung getroffen hätten, etwas nachzusehen oder jemanden anzurufen? Das Smartphone ist ja auch nicht primär dafür da, Anrufe zu tätigen. Im Gegenteil, das Display ruft uns an, im Sinne eines Rufs oder einer Anrufung. Mir selbst ist irgendwann aufgefallen, dass ich mein Telefon oft umdrehe, also aufs Gesicht lege, wenn es in meiner Nähe liegt. Und dazu muss nicht mal irgendwas aufleuchten. Die schwarz spiegelnde Oberfläche selbst hat eine solche seltsame, aufmerksamkeitsheischende Anziehung, dass selbst im Augenwinkel das schwarze Loch einen Teil meines Bewusstseins band. Okay. Die Beispiele zeigen, glaube ich, ganz gut, dass sich das Kapitel für eine medien- und systemkritische Analyse wirklich anbietet. Doch ist die Allgegenwart des Gesichts erstmal noch nicht Ausdruck einer perfiden Ideologie der Binarismen, der wir uns dann einfach entledigen könnten, sondern zeigt, dass die Gesichthaftigkeit als abstraktes System, weiße Wand, schwarzes Loch, unsere Bedingung der Möglichkeit ist, uns auf das, was uns umgibt, unterscheidend und synthetisierend zu beziehen. Mit der Erschaffung des Gesichts ist also weder ein konkretes Gesicht gemeint, noch eine vom Körper abgelöste kodierte Maske, wie jetzt zum Beispiel das biometrische Foto in unserem Pass oder das Gesicht von Emma Stone nach ihrem Facelift, sondern eine Art und Weise, sich auf die Welt zu beziehen, die dann wiederum diese Gesichter als Effekte hervorbringt. Man sollte Deleuze und Guattaris Gedanken deshalb auch nicht als naive Aussteigerrhetorik missverstehen. Dennoch steckt in dem Text natürlich eine Kritik. Der größte Fehler, den man machen kann, wäre, das System als gegeben zu behaupten, nicht als erschaffen. Das Gesicht als Zeichenregime ist keine universelle Notwendigkeit. Es ist gemacht und könnte also auch anders sein. Allerdings ist es so gut gemacht, dass es quasi unsichtbar ist. Wie ein richtig guter Facelift eben. Was bei all dem leicht in Vergessenheit gerät oder angesichts der Systemkritik verblasst, ist, dass das Gesicht als Zeichenregime durch die Verflachung der Welt nicht nur Bedeutung strukturiert, sondern auch die Affekte und Leidenschaften. Warum zieht es denn meine Freundin überhaupt zur Kosmetikerin? Wo ist hier die Lust? Wo ist das Begehren? Wäre es etwas anderes, wenn es nicht um das Gesicht ginge, sondern um eine Körperbehandlung oder eine Kopfmassage? So einfach ist es leider nicht, denn das Gesicht ist keine reine Kopfsache. Es dehnt sich auf den ganzen Körper aus. Zitat: Der Kopf und seine Elemente können nur dann zum Gesicht gemacht werden, wenn der ganze Körper dazu wird. Wenn der ganze Körper in einem unvermeidlichen Prozess zum Gesicht wird. Mund und Nase, vor allem aber die Augen, können nur zu einer durchlöcherten Fläche werden, wenn sie alle anderen Volumen und Aushöhlungen des Körpers einbeziehen. Eine Operation, die eines Dr. Moreau würdig ist, schrecklich und großartig. Hand, Brust, Bauch, Penis und Vagina, Schenkel, Bein und Fuß bekommen ein Gesicht. Fetischismus, Erotomanie etc. sind von diesen Prozessen der Schaffung eines Gesichts nicht zu trennen. Zitat Ende. Der Körper als Gesicht ist also ein Körper, der zuerst in Einzelteile zerstückelt und dann zu einer durchlöcherten Fläche wird, zu einer Struktur. Wenn damit mal nicht der in Partialobjekte zerstückelte Körper der Psychoanalyse gemeint ist. Der Körper als Gesicht bedeutet also einerseits, dass er lesbar und interpretierbar und somit einer Norm unterworfen wird, das hatten wir ja schon, aber andererseits bedeutet der Körper als Gesicht auch, dass Liebe, Lust und Begehren der Sprache unterstellt werden. Als gäbe es eine universelle Grammatik der Leidenschaften. Und nur so erklärt sich, warum Erotomanie und Fetischismus von der Schaffung eines Gesichts nicht zu trennen sein sollen, wie im Zitat eben ja behauptet. Da will ich kurz tiefer rein. Ich würde sagen, Erotomanie und Fetischismus sind insofern Ausdruck des Gesichts und werden hier angeführt, weil sie exemplarisch für die zwei Achsen des Begehrens stehen, die aus Jacques Lacans Zusammenschluss von Strukturalismus und Linguistik und Psychoanalyse hervorgehen. Bei Lacan ist das Unbewusste, also das unbewusste Begehren, ja bekanntlich strukturiert wie eine Sprache. Das Unbewusste ist eine Verbindung von Signifikanten. Und das Subjekt ist das Loch zwischen den Signifikanten. Klingt das vertraut? Eine weiße Wand der Signifikanz trifft auf ein schwarzes Loch der Subjektivität. Innerhalb der Lacanschen Theorie bezeichnet die Metonymie die Nachbarschaftsbeziehung zwischen Signifikanten, also die Vorwärtsbewegung des Begehrens, und die Metapher die Ersetzungsbeziehung, also den Wechsel des Objekts. Zusammen ergeben sie dann den typischen Takt des Begehrens. Das ist es, das ist es nicht, das ist es noch nicht, und so weiter. Die Erotomanie ist eine Art freidrehende Metonymie. Denn dieser Liebeswahn geht ja mit der Gewissheit einher, dass ein unerreichbares Liebesobjekt ständig Zeichen der Liebe sendet. Das Begehren kippt also nie in ein "Das ist es nicht", da das Objekt als Ganzes fixiert wird und nicht substituiert oder zerlegt werden kann. Es handelt sich also um eine Interpretationsgewissheit aus der Ferne, die immer weiter nach Zeichen sucht, also die noch nicht Bewegung vollzieht, obwohl die Gewissheit immer schon da ist. Im Fetischismus wiederum hat die Substitution zwar stattgefunden, ist aber angehalten, fixiert worden. Ein bestimmtes Körperteil oder ein Kleidungsstück, wie zum Beispiel ein Fuß oder ein Schuh, steht für das Ganze ein, das nicht ertragen werden kann. Eine Art eingefrorene Metapher. Wäre der Fetischismus eine Kameraeinstellung, dann würde das Objekt in einem extremen Close-up fixiert. Und die Erotomanie als Kameraeinstellung würde das Liebesobjekt immer in der Totalen zeigen, als ganzes Objekt in der Ferne. Anhand der Beispiele Erotomanie und Fetischismus zeigt sich also, dass das Begehren mit der Erschaffung des Gesichts der Beziehung von Signifikanten unterstellt wird. Deleuze und Guattari wollen mit ihrer Kritik des Gesichts also keinesfalls irgendwelche sexuellen Praktiken verdammen, sondern darauf hinweisen, dass die vielstimmigen und vielschichtigen Ausdrucks- und Verbindungsmöglichkeiten des Körpers und der Affekte die auf eine einzige Ausdruckssubstanz reduziert werden. Die Sprache. Alles, was sich nicht als signifikanten Beziehung beschreiben und einem Subjekt zuordnen lässt, fällt durchs Raster. Außerdem sind diagnostische Kategorien wie Fetischismus und Erotomanie selbst ein Effekt der Gesichthaftigkeit. Sie stellen ja den Versuch dar, die Welt entlang von Signifikanz und Subjektivität zu organisieren und zu interpretieren. Die hier implizierte Kritik an Strukturalismus und Psychoanalyse ist also folgende. Da das Gesicht erschaffen, also keinesfalls universell ist, könnte alles auch ganz anders sein. Man könnte sich auch anders aufeinander beziehen. Genau, was ist denn nun eigentlich mit dem Körper, also mit dem Körper, der nicht zum Gesicht gemacht wird? Ist der für uns überhaupt erreichbar? Dem zerstückelten Körper der Psychoanalyse setzen die Lösung Guattari den organlosen Körper entgegen. Auch der organlose Körper zerfällt in Einzelteile. Die Gesichtszüge müssen sich hier nicht mehr der Organisation des Gesichts unterordnen, sondern verbinden sich mit anderen Schichten. In einer der schönsten Stellen des Textes schreiben sie von Sommersprossen, die zum Horizont ziehen, vom Winde verwehte Haare, Augen, durch die man hindurchgeht, statt sich in ihnen zu spiegeln. Aber der organlose Körper widersetzt sich der Einheit nicht, weil er zerstückelt wäre, sondern weil er von vornherein eine Vielheit ist und sich weder auf Sprache noch auf Bilder reduzieren lässt. Am nächsten kommt man den Körper ohne Gesicht vielleicht auch einfach beim Sex. Hier gibt es nämlich unartikulierte Schreie, die nichts bedeuten, und Fleischfalten, die nicht Ausdruck eines Bewusstseins sind. So, es wird Zeit für die zweite Runde auf dem Plateau. Das hatte ich ja vorhin schon angekündigt. Eingeleitet hatte ich diese Episode ja mit zwei verschiedenen Aufhängern. Da war einmal Fran Lebowitz mit ihren drei Looks, Young, Old and Surgical. Und da war die Beichte meiner Freundin, die mir erzählt, dass sie zur Gesichtsbehandlung geht, weil sie auf das Wort Ausreinigung steht. In beiden Fällen geht es um das Gesicht. Also ein klares Thema, oder? Doch je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass diese beiden Aufhänger sich zwar im Gesicht kreuzen, aber eine Spannung erzeugen, weil sie eigentlich in zwei verschiedene Richtungen ziehen. Das konkrete Gesicht als Ort der Einschreibung von Normen einerseits und das abstrakte Gesicht als Ort affektiver Aufladung andererseits. Tja, und das ist natürlich kein Zufall, denn nach der ersten Runde auf dem Plateau sollte klar geworden sein, dass diese Spannung sich durch das gesamte Gesichtskapitel zieht. Im Gesicht, das ist ja die Pointe, mischen sich zwei Semiotiken, die man aber nicht gleichzeitig in den Fokus nehmen kann. Sobald man auf die eine scharf stellt, verschwimmt die andere. Stellt man auf die weiße Wand scharf, dann werden die schwarzen Löcher zu überwachenden Augen eines despotischen Systems im Hintergrund. Eines Systems, das uns zu lesbaren Oberflächen macht, indem es uns in Signifikanten zerstückelt, die es nach binären Codes sortiert. Man unterwirft sich einer Norm vielleicht, weil man den Blick der anderen auf sich spürt. Die Kategorie Surgical entsteht erst dort, wo jemand nicht alt aussehen will. Also genau an der Schnittstelle der Opposition alt und jung. Stellt man auf das schwarze Loch scharf, dann faltet sich die Wand zusammen und man verfällt der Sogwirkung einer subjektiven Leidenschaft. Die Signifikanten kreisen nun um einen undurchsichtigen Fixpunkt. Hier gibt es eine merkwürdige Anziehung, die man allein als affektive Gewissheit spürt. Zum Beispiel eben ein Wort, das sich nicht mehr auf seine Bedeutung reduzieren lässt, sondern ein libidinöses Eigenleben zu führen beginnt. Mit Lacan gesprochen, wäre das der Unterschied zwischen Ich-Ideal und Objekt A. Also zwischen symbolischer Identifizierung und der Objektursache des Begehrens. Auffällig ist, dass obwohl das Gesichtskapitel genau diese Dialektik verhandelt, also vorführt, wie sich im Gesicht Signifikanz und Subjektivität untrennbar mischen, es in der Lektüre dazu die Tendenz gibt, mit dem Text ausschließlich in die eine Richtung zu rennen. Also ihn vor allem als Kritik an dem Gesicht als Ort der Ein- und Zuschreibung auszulegen. Das Gesicht ist aber immer beides. Deshalb wechseln die Lösung Gatterie auch ständig zwischen dem konkreten Gesicht des Gegenübers und der Gesichtshaftigkeit hin und her, zoomen sozusagen von der Totale bis in die Nahaufnahme und wieder zurück und stellen mal auf ein Detail scharf und dann auf das Ganze. Das Gesicht ist eine Großaufnahme, schreiben sie an einer Stelle. Das Gesicht ist eine Horrorgeschichte, an einer anderen. Und wenig später, das Gesicht ist Politik. Bevor ich zum Gesicht als Politik und Horrorgeschichte übergehe, will ich noch etwas weiter in das Gesicht als Großaufnahme hineinzoomen. Und zwar bis tief in die schwarzen Löcher hinein. Die schwarzen Löcher des konkreten Gesichts sind die Körperöffnungen. Mund-, Nasen- und Ohrlöcher, auch die Poren, vor allem aber die Augen. Denn wenn wir in die Augen des anderen blicken, unterstellen wir das Bewusstsein, einen inneren Kern, eine Seele. Wollte man dem Gesicht entkommen, so Deleuze und Guattari, so müsse man aufhören, die Augen des anderen im Trübseligen von Angesicht zu Angesicht signifikanter Subjektivitäten zu betrachten. Denn wenn man den Umweg über den anderen nimmt, dann spiegelt man sich in den Augen nur selbst. Das ist sicher nochmal ein Diss in Richtung Lacan. Der hatte mit seinem frühen Aufsatz zum Spiegelstadium die These aufgestellt, dass es ein Bild, ein Spiegelbild braucht, um dem in Sinneseindrücke, Lüste und Partialobjekte zerstückelten Körper des Kindes, das ja nicht weiß, wo es anfängt und wo es aufhört, eine imaginäre Einheit zu geben. Wie im Zitat von vorhin. Hand, Brust, Bauch, Penis und Vagina, Schenkel, Bein und Fuß bekommen ein Gesicht. Dazu braucht es einen anderen, der uns als Ganzes sieht, beziehungsweise in dessen Blick wir uns als kohärentes Ganzes selber sehen. Um es etwas altmodisch auszudrücken, im Blick des anderen werden wir umrissen. Wir bekommen einen Umriss, eine Gestalt. Unser Selbstbezug läuft also über den anderen. Ich und du sind gleich ursprünglich und co-abhängig. Ein Ich ohne Du ist also eine Illusion, die durch das Gesicht entsteht und gleichzeitig verdeckt wird. Das zeigt sich an Rorschach, dem Antihelden von vorhin. Im ersten Schritt wirkt es, als würde Rorschach seine wahre Identität hinter seiner Maske verstecken. In Wirklichkeit, mit Deleuze und Guattari gedeutet, gibt es in der Gesichthaftigkeit hinter der Maske keine Identität, kein Wesen hinter der Erscheinung. Die Wahrheit des Gesichts ist also, dass die Binarität, Wesen und Erscheinung selbst schon die Maske ist. Diese Wahrheit ist aber so unerträglich, dass sich die Illusion ständig unter wechselnden Namen reproduziert. Zum Beispiel mit der absurden Verschränkung von Oberfläche und DNA. We treat genetics, not age, heißt natürlich, wir erzeugen die Illusion, bessere Gene zu haben. Was nur deshalb so erfolgreich ist, weil wir meinen, von der Erscheinung der Haut auf den inneren Kern oder das Wesen die DNA schließen zu können. Hier hat sich also etwas neu formiert. So wie sich auf dem Gesicht von Rorschach die schwarzen Tintenflecken ständig verändern und neue Formationen bilden, wohnen auch wir gerade einer Verschiebung der schwarzen Löcher bei. Die Poren werden immer wichtiger. Das heißt, sie werden zu immer tieferen schwarzen Löchern. Zu soghaften Subjektivitäten mit libidinöser Besetzung. Und was sollen die Poren vor allem sein? Rein. Denn was anvisiert wird, ist ja das reine Selbst, der Identitätskern, das Ich ohne Du. Oder das Du ohne Ich. Dass diese Rechnung nicht aufgeht, ist klar. Denn eine saubere Trennung zwischen Ich und Du hat es nicht nur nie gegeben, sondern die binäre Opposition hat immer schon Reste produziert. Darauf weist Slavoj Žižek hin, der nicht müde wird, immer wieder auf eine bestimmte Stelle bei Hegel zu verweisen, die er so ausdeutet, dass der Versuch, sich ins Selbst zurückzuziehen, ein nicht nur ins Nichts fallen lässt, weil da nichts ist, sondern, noch viel schlimmer, dass es in diesem Nichts, zoomt man nur weit genug hinein, dann doch kreucht und fleucht. Diesen Rückzug ins Selbst nennt Hegel die Nacht der Welt. Zitat: Der Mensch ist diese Nacht, dieses leere Nichts, das alles in ihrer Einfachheit enthält. Ein Reichtum unendlich vieler Vorstellungen. Bilder, deren keines ihm gerade einfällt oder die nichts als Gegenwärtige sind. Dies ist die Nacht, das Innere der Natur, die hier existiert, reines Selbst. In phantasmagorischen Vorstellungen ist es ringsum Nacht. Hier schießt dann ein blutiger Kopf, dort eine andere weiße Gestalt plötzlich hervor und verschwinden ebenso. Diese Nacht erblickt man, wenn man dem Menschen ins Auge blickt. In eine Nacht hinein, die furchtbar wird. Zitat Ende. Das wartet also hinter den Spiegeln. Ein vorsymbolischer Raum voller Nichtobjekte. In den Löchern der symbolischen Struktur wimmelt es nur so von Resten, die in keiner binären Ordnung aufgehen. Das reine Selbst ist eine Fiktion. Eine Fiktion, die abwehren soll, dass es die saubere Trennung von Ich und Du nicht gibt. Oder mit Deleuze gesprochen, die Subjektivität muss produziert werden, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, gerade weil es kein Subjekt gibt. Aber warum sollte man das Du denn überhaupt abwehren wollen? Wieso schwappt die Fiktion eines reinen Selbst ohne anderen bis in die Behandlungszimmer der Kosmetikerinnen hinein? Vielleicht braucht es noch ein letztes Beispiel. Wenn ich vorhin behauptet habe, der Health Look habe den Surgical Look abgelöst, dann habe ich eine besonders absurde Ausstülpung unterschlagen. Der Surgical Look ist nämlich keineswegs tot, im Gegenteil. Er hat gerade ein gewaltiges Comeback. Und zwar mit dem sogenannten Mar-a-Lago-Face, auch bekannt als Maga-Face. Dieser Look, der nach dem Palm Beach-Anwesen von Donald Trump benannt ist und sich in der Make America Great Again-Bewegung ausbreitet, versucht gar nicht erst zu verbergen, dass hier was gemacht wurde. Man sieht bis zum Platzen aufgespritzte Lippen, von Filler geschwollene Gesichter und schräg über den Schädel gezogene Augen, bei den Frauen dann gepaart mit langen Barbie-Haaren und aufgepumpten Brüsten. Auffallend ist, dass das Gesicht hier Ausdruck und Schauplatz einer politischen Bewegung ist. Also gleichzeitig Merkmal sozialer Distinktion, aber auch Ausdruck einer politischen Lagerbildung. In den Worten von Deleuze und Guattari: Hier produziert ein Machtgefüge ein Gesicht. Zitat: Das Gesicht wirkt hier nicht als individuelles, sondern die Individuation ergibt sich aus der Notwendigkeit, dass es ein Gesicht geben muss. Was zählt, ist nicht die Individualität des Gesichts, sondern die Wirksamkeit der Chiffrierung, die es in manchen Fällen möglich macht. Das ist keine Frage der Ideologie, sondern der Ökonomie und der Organisation von Macht. Wir sagen allerdings nicht, dass das Gesicht, die Kraft des Gesichts, die Macht hervorbringt und erklärt, sondern vielmehr, dass bestimmte Machtgefüge das Bedürfnis haben, ein Gesicht zu produzieren und andere nicht. Dass es sich beim Mar-a-Lago-Face nicht einfach um einen Look handelt, sondern um eine Machtdemonstration, das wurde spätestens klar, als Kristi Noem, die US-Ministerin für Heimatschutz, im März vergangenen Jahres ein Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador besuchte. Ein Gefängnis, in dem die Trump-Regierung über 200 deportierte venezolanische Migranten untergebracht hatte. Noem ließ sich bei ihrer Tour vor Käfigen mit Gefangenen filmen, die stumm im Hintergrund bleiben, während sie in die Kamera spricht. Der Mar-a-Lago-Look wirkt in dieser Szene besonders deplatziert und genau deshalb macht einen dieses Video so fassungslos. Dieses gemachte, künstliche Gesicht im Vordergrund und die geschorenen Köpfe der Gefangenen im Hintergrund. Wie geht das, fragt man sich. Wie kann man sich so ablichten lassen? Wie kann man sein Gesicht in die Kamera halten mit diesen KZ-artigen Bildern im Hintergrund? Mit Emmanuel Levinas könnte man sagen, genau darum geht's. Das Gesicht ist hier eine Abwehr des Antlitz. Also eigentlich die Leugnung der Tatsache, dass das Gesicht nicht verdecken kann, dass mir im anderen eben doch etwas begegnet. keine Identität oder Identifizierung. Auch nichts, das sich auf sichtbare physiognomische Merkmale reduzieren ließe. Das Antlitz des anderen ist eine radikale Andersartigkeit. Und ich bin ihr unvermittelt ausgesetzt, da sie sich nicht einordnen, nicht fassen, nicht totalisieren lässt. Das Antlitz ist also keine ästhetische Erscheinung, sondern ein ethisches Ereignis. Für Levinas ist das Antlitz zwar sprachlich, allerdings nur insofern die Sprache Beziehung ist. Denn wenn das Antlitz etwas sagt, dann ohne Worte. Ein protosprachlicher Appell des anderen, ihn nicht zu töten. Damit ist wiederum nicht gemeint, dass ich im Gesicht des anderen ein moralisches Gesetz ablese, das mir sagt, was richtig und falsch ist. Was hier passiert, ist eine ethische Erschütterung, eine Unterbrechung der Ordnung des Gegebenen. Das Mar-a-Lago-Gesicht hat vielleicht in der Überbetonung seiner Gemachtheit, in dieser Selbstinszenierung als Karikatur, die Funktion der Abwehr genau dieser Beziehung. In gewisser Weise ist Christy Noem also genau wie Rorschach. Der wurde von seinem Urheber Alan Moore nämlich bewusst als Karikatur geschrieben. Als Karikatur eines Superhelden, der die Welt in Gut und Böse einteilt. Das Schwarz-Weiß der Rorschach-Maske steht hier also auch für ein urteilendes Schwarz-Weiß-Denken, das sich moralisch auf der richtigen Seite wähnt und dann schonungslos richtet, weil es keine Grautöne kennt. Fran Lebowitz hatte also recht. Es gibt nur drei Looks. Allerdings gibt es Surgical in zwei Ausführungen, einmal sichtbar und einmal unsichtbar. Beziehungsweise in your face sichtbar und gerade mal so sichtbar, dass man sich unterlegen fühlt, ohne zu wissen warum. In beiden Fällen hat das produzierte Gesicht die Funktion, sich über den anderen zu erheben und die Reste zu beseitigen. Doch dank Hegel wissen wir ja nun, dass das reine Selbst nicht nichts ist, sondern es in den schwarzen Löchern kreucht und fleucht. Das reine Selbst ist nicht nur eine Fiktion, es ist, genau wie das Gesicht, eine Horrorgeschichte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.